In der heutigen Folge fällt der Name Donald Trump wieder nicht nur einmal. Dieses Mal legt er sich mit Fettchef Paul an. Außerdem gibt es positive als auch negative Informationen aus dem Healthcare-Sektor.
Märkte kompakt. Vermögen regional Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, so René, dann starten wir mal direkt nach den Feiertagen auf eine diesmal doch deutlich verkürzte Börsenwoche zurückzugucken, heute am 22.04.2025.
Ist es eine deutlich verkürzte Börsenwoche?
Ja, die letzte Osterfeiertage hier bei uns in Deutschland am Freitag und dann gestern am Montag. Ja. Bedeutet nämlich, die Börsen hierzulande hatten zumindest geschlossen. Ein bisschen anders war es dann in den USA. Hier hatten die Börsen gestern bereits wieder geöffnet. Und so viel sei schon mal vorweggenommen. Nicht wirklich ein guter Tag gestern in den USA. Aber fangen wir vielleicht mal vorne der Reihe nach an. Wir waren letzte Woche an dieser Stelle dabei stehen geblieben, Stichwort Zollproblematik, dass die USA die Zölle auf Importe für über 70 Länder für die kommenden 90 Tage ausgesetzt haben. Große Ausnahme ist und bleibt nach wie vor China. Hier liegen die Zölle mittlerweile bei über 145%, glaube ich. Ja. Die Chinesen haben mittlerweile gar nicht mehr großartig mit Gegenzöllen geantwortet, sondern Exportkontrollen, vor allem auf seltene Erden, Richtung USA beschlossen. Und neueste Eskalationsstufe in der letzten Woche, die Abnahme von über 167 Boeing-Flugzeugen sogar zurückgezogen. Man bevorzuge künftig einen heimischen Hersteller sowie das Pendant Airbus hier bei uns.
Wobei da, glaube ich, übers Wochenende auch schon wieder irgendwo versöhnliche Töne von Donald Trump kamen, dass man sich in guten Gesprächen befinde, was das auch immer bedeuten soll.
Ja, das ist eine gute Überleitung. So ein bisschen Entspannung hat es dann zumindest nämlich auch in der letzten Woche hier bei uns in Europa gegeben. Hier hat sie dann am Donnerstag letzte Woche Donald Trump bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidenten Meloni im Weißen Haus gesagt, er sei, ich zitiere jetzt mal, überzeugt, dass es zu 100% eine Einigung im Zollstreit mit der EU geben werde und er rechne fest damit, dass es ein faires Abkommen sein wird. Was auch immer das bei Donald Trump bedeuten mag, wir warten es einfach mal ab. Ich glaube, viel mehr kann man sowieso nicht machen. Genau. Der Markt hat zumindest kurzfristig in Europa durchaus positiv aufgenommen. Anders war es dann in den USA. Ja, kommen wir einfach mal direkt zu den Indexständen. DAX, wie gesagt, verkürzte Handelswoche, aber immerhin minimales Plus von knapp 0,4% hat man retten können. Komplett anders mal wieder in den USA. Jetzt müssen wir hier allerdings berücksichtigen, wie gesagt, dass hier gestern der Wochenstand mal so komplett daneben gegangen ist. Aber trotzdem, S&P 500 minus 5,2%, Nasdaq sogar fast 6% im Minus auf Wochenbasis mit dem gestrigen Tag. Und das Gros der Verluste kam dann tatsächlich auch gestern am Ostermontag. Und so wie es aussieht, werden wir das hier gleich in Deutschland zumindest und in Europa so ein bisschen nachholen. Ich habe gerade gesehen, dass wir in der Vorbörse hier bei circa 1% Minus gleich starten werden.
Ich gucke jetzt gerade mal links rüber, ein 0,5% im Minus jetzt gerade.
Ja, genau. Ja. Aber René, bevor ich gleich mal kurz auf das eingehe, was dann gestern mal wieder zur Verunsicherung geführt hat, wir haben ja durchaus noch ein paar andere Themen letzte Woche gehabt. Genau. Auch wenn die Woche kurz war, aber kurzes Update von dir. Ich glaube, ein Stichwort EZB und ZTW. Ne?
Ja, genau. Auch wenn die Woche kurz war, du sagst es, und irgendwie diese Events dann doch gar nicht mehr so ganz großartig von Relevanz sind. Irgendwie sind sie haben Relevanz, aber der Markt schaut eher dann auf Donald Trump und seine erratische Persönlichkeit. Trotzdem mal eben ganz kurz. Die EZB hat den Leitzins erneut gesenkt, diesmal auf 2,25. Ist die bereits die siebte Zinssenkung seit Mitte 2024. Hintergrund ist der weiter sinkende Inflationsdruck. Zuletzt lag die Rate im Euroraum bei 2,2%, also fast am EZB-Zielwert. Und gleichzeitig, wir haben es ja gerade schon irgendwo angedeutet, wächst die wirtschaftliche Unsicherheit, vor allem wegen der unberechenbaren US-Zollpolitik Donald Trumps. Und da reagiert einfach die EZB drauf, um dann halt durch diese sinkenden Zinsen Investitionen anzuregen und die Konjunktur zu stützen.
Was ja auch das ist, was Donald Trump von seiner heimischen Notenbank erwartet. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, guter Cliffhanger, ja. Und ein Ende der Zinssenkung ist ja, noch nicht unbedingt in Sicht. Jetzt, wenn wir nochmal auf die EZB schauen, Experten rechnen irgendwo doch nochmal mit weiteren Schritten, vielleicht sogar bis 1,5% bis Jahresende. Ich glaube, unser Normal Case, Standard Case liegt irgendwo bei 1,75, 2%. Ne?
Geht in diese Richtung, genau.
Ja, ja. Das zu EZB, du hast gerade auch noch ein Stichwort ZEW-Umfrage, Konjunkturerwartung genannt, die Lageeinschätzung für Deutschland leicht verbessert, aber dennoch bei minus 81,2 Punkten sehr, sehr, sehr negativ. Vor allem die Erwartungskomponente ist drastisch eingebrochen von plus 51,6 auf minus 14 Punkte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Ja, Grund haben wir jetzt gerade.
Wo soll es auch herkommen in der aktuellen Situation?
Ja. Besonders betroffen halt da irgendwo exportstarke Branchen wie Auto, Chemie, Maschinen- oder Stahlindustrie. Auch das ist, glaube ich, klar und logisch. Für die Eurozone sieht es ähnlich aus. Dort sind die Erwartungen auch deutlich gefallen auf minus 18,5 Punkte. Die Lage wird ähnlich schlecht eingewertet. Aber wo soll es herkommen? Ne? Du sagst es gerade. Blicken wir nochmal kurz in die USA. Dort wurden Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben. Und diese sind im März, wie erwartet, relativ deutlich gestiegen, um 1,4% im Vergleich zum Vormonat, und Haupttreiber waren starke Autoverkäufe.
Viele wahrscheinlich einfach Vorzieheffekte.
Genau,
auch,
das,
ne?
Wäre jetzt so mein nächster Satz gewesen. Genau. Also viele Verbraucher kauften ja vor der angekündigten Einführung neuer Zölle dann nochmal die Autos. Wie gesagt, dieser Liberation Day, der war ja Anfang April, heißt, er fiel da noch nicht rein in diese Periode, und deswegen muss man da, glaube ich, nochmal nach vorne schauen. Aber ich glaube, das sollte auch da gewesen sein zu den volkswirtschaftlichen Rahmendaten. Ich glaube, das Allerwichtigste findet gerade nicht dort bei diesen Parametern statt, sondern das, was Donald Trump macht. Ich gucke gerade nochmal, das wäre jetzt so der nächste Punkt, den du gesagt hast, die Fehde mit Fed-Chef Powell.
Da mache ich jetzt auch weiter.
Machst du weiter. Er nannte jetzt über Wochenende, ich habe es nochmal aufgeschrieben, einen Loser. Was hat er damit gemeint, Christoph?
Ja, genau. Ja, dann kommen wir nämlich nochmal ganz kurz zu dem, was ich gerade schon angekündigt hatte. Was war genau der Grund für diesen gestrigen Abverkauf an den Märkten? Und wer anders als unser lieber Donald Trump könnte damit zu tun haben? Denn hier stand tatsächlich vor allem eine Nachricht im Fokus. Und es machten gestern Spekulationen am Markt, die Runde, dass eben die amerikanische Regierung die Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell erwägen könnte. Zumindest hatte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates der USA wohl am Freitag gesagt, dass Donald Trump prüfen ließe, ob er überhaupt in der Lage wäre, Jerome Powell entlassen zu können. Ja, und wir hatten hier ja auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass Trump sich bereits mehrfach über die Weigerung der Fed beschwert hatte, die Zinsen zu senken. Und ebenfalls haben wir hier schon so oft unterstrichen, wie wichtig es eigentlich ist, dass die Notenbank im Idealfall doch bitte unabhängig von politischen Einflüssen bleiben sollte.
Unabhängigkeit der Fed. Ja, ein Riesenthema,
Ja, und das führte dann natürlich neben den ganzen anderen Themen nochmal zu einer weiteren Verunsicherung an den Märkten. Und das sehen wir auch an den anderen Anlageklassen. Und wir sehen hier weiterhin eigentlich so einen richtigen Vertrauensverlust. Anders kann man es eigentlich fast gar nicht mehr sagen. Vor allem Richtung USA. Also die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen sind weiter angestiegen. Also das Gegenteil eigentlich von dem, was Trump haben will. Aktuell gut 4,4% für 10-jährige Staatsanleihen. Der Wechselkurs Euro-Dollar ist dramatisch weiter unter die Räder gekommen. Der Wechselkurs liegt aktuell bei 1,15 und das ist immerhin mittlerweile der schwächste Wert seit fast 3,5 Jahren.
Waren schon mal 1,16, glaube ich, ne?
Ja, 1,16er Spitze, ein bisschen wieder runtergekommen. Und na klar, größter Profiteur ist und bleibt in dieser Gemengelage der Goldpreis. Wieder mal, eigentlich jeden Tag fast neue Rekordstände. Eine Unze kostet aktuell über $3,400. Genauer gesagt sind wir schon fast bei $3,500. Ich habe es jetzt gerade hier noch offen, waren heute sogar ganz kurz schon einmal über den $3,500, stehen jetzt gerade bei $3,485 je Unze. Und das ist auf Wochenbasis dann auch ein sattes Plus von gut 7% müssen es dann mittlerweile sein. Ja. Zu guter Letzt, dann sind wir mit dem Rückblick durch, noch schnell einen Blick auf den Bitcoin. Da hatte ich es, glaube ich, in der letzten Woche schon mal kurz gesagt, schon erstaunlich robust. Bitcoin kostet aktuell gut $88,000 und das macht auf Wochenbasis auch immerhin ein Plus von gut 2%.
Stützt die These des digitalen Golds, ne?
Ja, und stützt die These, dass einfach das Vertrauen, wenn jetzt auch die Notenbank, die als unabhängig ja nach wie vor deklariert worden ist, tatsächlich auch ein Stück weg angezählt werden könnte durch die Machenschaften von Donald Trump, dass dann tatsächlich einfach Vertrauen dem Geldsystem entzogen wird. Ja? Aber das soll vielleicht im Rückblick gewesen sein, René. Du guckst auf die Unternehmensseite, genau. Guckst in die USA. Schwerpunkt, glaube ich, bei dir diesmal Gesundheitssektor.
Ne? Genau, richtig. Zwei Unternehmen aus der Pharmabranche habe ich mitgebracht. Eine gute, eine schlechte Nachricht, die ich mit dem Gepäck habe. Starte mal mit der schlechten und da spreche ich über United Health. United Health wurde 1977 gegründet und ist heute der größte Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und Versicherungen weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Minnesota hat rund 440.000 Mitarbeitende und versichert über 50 Millionen Menschen in den USA. 2023 habe ich hier mal eine Umsatzzahl mitgebracht, 371 Milliarden US-Dollar. Doch in den letzten Tagen gab es ja schon kräftigen Rückschlag, also genauer gesagt, wann war es? Donnerstag, ne?
Ja.
Die United Health-Aktie brach um 20% ein nach einem ja schon Prognoseschock, der da war. Also was war der Grund? Zwar stiegen die Umsätze im ersten Quartal um 9,8% auf 109,6 Milliarden Dollar, doch das Unternehmen verfehlte die Erwartungen der Analysten sehr, sehr deutlich. Der Gewinn je Aktie lag nur bei 7,20 Dollar statt der prognostizierten 7,29 Dollar. Und auch der Gewinnausblick für das gesamte Jahr wurde gesenkt. United Health erwartet nun noch einen Gewinn pro Aktie zwischen 26 und 26,50 Dollar statt der ursprünglich prognostizierten knapp 30 Dollar. Ja, und das hat die Börse dann nicht kalt gelassen. Die Aktie verlor im vorbörslichen Handel rund 20% und zog auch andere Aktien von Konkurrenten wie Humana oder CVS Health ebenfalls mit nach unten. Also schon Strahlkraft auch für die gesamte Health-Branche.
Ja, und man sieht, wie wichtig einfach der Ausblick ist, auf den auch die Analysten jetzt gerade gucken. Und wenn der nicht stimmt, dann werden im Zweifel die Unternehmen abgestraft.
Ja, und das auch bei dieser sehr, sehr defensiven Aktie per se, aus dem defensiven Bereich.
Die auch bis vor der Ankündigung eigentlich von diesem Umfeld sogar profitieren.
Absolut,
konnte. Ich habe den Aktienkurs hier gerade vor Augen. Also bis vor dieser Ankündigung die Aktie wirklich top performt.
Ja, habe ich gerade nochmal oder gleich nochmal mit dabei. Aber vielleicht auch noch da nochmal interessant. United Health ist seit 2012 im Dow Jones Industrial Index gelistet. Wenn man sich die Indizes von Donnerstag nochmal anschaut, die Indizeverläufe, sieht man, dass der Nasdaq und S&P 500 relativ stabil um die Nulllinie gelaufen ist und der Dow Jones circa 1,3% verloren hat, beziehungsweise 530 Punkte. Und alleine die United Health Aktie kostete dem Dow Jones 700 Indexpunkte.
Ja, schon Wahnsinn.
Ja. Also durchaus ein massiver Rückschlag für diese Aktie. Der stärkste Kursverlust, ich habe es irgendwo noch im Podcast in einem anderen Podcast miterlebt oder mitgehört, seit 27 Jahren für die Aktie. Und dennoch, wenn man mal den Blick weiten, ist das, was du gerade sagtest, Christoph, wenn man sich die Aktie im Zeitverlauf mal anschaut, im laufenden Jahr, gut, liegt man bei minus 17,5% auf Euro-Basis. Wenn wir Blick, wie gesagt, dann nochmal weiten, auf Sicht von 5 Jahren liegt die Aktie bei plus 70% und auf 10-Jahres-Sicht sogar bei 318%. Also in den letzten Jahren bombastisch gut gelaufen.
Relativiert das Ganze schon, genau.
Ja, und vielleicht hat auch der eine oder andere Langfristinvestor einfach mal ein bisschen Kasse gemacht und die trüberen Aussichten dann wirken lassen. Das aber mal zu United Health. Ganz zu Anfang gesagt, ich habe eine gute, eine schlechte Nachricht mit dabei, komme dann jetzt zur guten. Und zwar schauen wir fast schon auf einen Stammgast hier im Podcast. Das ist der Fettweg-Spezialist und Anbieter oder Medikamentenanbieter Eli Lilly. Eli Lilly hat positive Phase-3-Forschungsergebnisse für die Wirkung seiner Orforglipron Tablette bekannt gegeben. Ich habe es bestimmt nicht, richtig ausgesprochen. soll Diabetes bei Erwachsenen behandeln. Studie lief über 40 Wochen und zeigt, dass die Patienten bei täglicher Einnahme der Tabletten ihre Diabeteswerte um 1,3 bis 1,6 Prozentpunkte reduzierten und gleichzeitig bis zu 7,9% ihres Körpergewichts verloren.
Der Gamechanger ist, glaube ich, dass es jetzt oral verabreicht werden kann und nicht mehr gespritzt werden.
Genau, das haben wir, glaube ich, auch hier im Podcast schon häufiger gesagt, dass das nochmal so eine Gamechanger-Technologie sein sollte, dass man sich nicht mehr spritzen muss, sondern es oral einnehmen kann. Und Eli Lilly hat zugleich betont, dass bei einer erfolgreichen Zulassung bereits Produktionskapazitäten vorhanden sind, um Versorgungsengpässe dann an der Stelle zu vermeiden. Das ist ein Problem, was andere Fettwegspritzenanbieter halt in der Vergangenheit hatten, wenn man sich zum Beispiel mal Novo Nordisk anschaut.
Genau.
Ne? Genau, also das war schon eine positive Nachricht aus dem Healthcare-Bereich und glaube ich auch eine Technologie, auf die wir in der Zukunft dann häufiger nochmal schauen werden. Die Aktie konnte in der letzten Woche dann gegen den Trend, kann man glaube ich dann so behaupten, mehr als 10% auch zulegen. Ich glaube, vollen Wahrheit gehört auch, dass Eli Lilly in den letzten Wochen und Monaten auch relativ stark abverkauft wurde, verloren hat. Aber jetzt diese positiven Neuigkeiten konnten dann zumindest der Aktie mal wieder gut tun.
Ja,
das soll es zu meiner Person beziehungsweise zum Healthcare-Bereich.
Ja, und wir bleiben quasi in der Branche. Ja. Ich bleibe allerdings hier bei uns in Deutschland.
Kommst nach Deutschland, ne?
Genau, bei einem der jüngsten Mitglieder der DAX-Familie. Wir sprechen über Sartorius. Gerade schon überlegt, ob wir die überhaupt schon mal hatten hier im Podcast. Immerhin ein weltweit führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Vor allem für den biopharmazeutischen Bereich. Sitz übrigens in Göttingen. 1870 gegründet. Weltweit immerhin 13.500 Mitarbeiter. Und durchaus auch mit einer ganz interessanten Eigentümerstruktur. Nämlich über 50% der Stammaktien werden noch von der Familie beziehungsweise einer Erbengemeinschaft gehalten. Ja, und ich hatte es gerade schon gesagt, eins der jüngsten DAX-Mitglieder. Seit September 2021 befindet sich Sartorius im DAX. War damals, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, einer der ganz großen Profiteure der Corona-Pandemie. So, und Sartorius hat in der letzten Woche durchaus erfreuliche Zahlen für das erste Quartal vermeldet. Umsatz plus von 6,5% auf knapp 900 Millionen Euro. Und besonders bemerkenswert, der Gewinn stieg mit 12,2% sogar deutlich überproportional. Ja, und es scheint sich also so langsam hier der jahrelange Lagerabbau bei Kunden nach eben diesem Corona-Boom deutlich und spürbar abzuschwächen und das margenstarke Geschäft mit Verbrauchermaterialien deutlich anzuziehen. Also man peilt für das laufende Jahr einen weiteren Umsatzanstieg von 6% an, bei gleichzeitig verbesserter Marge von 29-30%. Und ja, an Tagen wie diesen vielleicht besonders interessant und auch wichtig, trotz eventueller Trump-Zöllen sieht man sich dank seines internationalen Produktionsnetzwerks richtig gut aufgestellt. Also sieht er auch keine Veranlassung, die Prognosen irgendwo zu kappen. Mhm. Entsprechend haben die Börsen dann auch positiv reagiert. Gegen den Trend, René, du hast es gerade auch schon bei Eli Lilly gesagt, auch hier fast 7% im Plus auf Wochenbasis. Jetzt muss man auch hier allerdings vielleicht dazu sagen, dass die Aktie zu ihren Höchstständen mittlerweile auch fast 2/3 an Wert verloren hat. Ja, auch das Gros der Analysten scheint hier so langsam eine Stabilität zu sehen. Einschätzungen liegen größtenteils im neutralen bis positiven Bereich. Kursziele liegen irgendwo zwischen 200 und gut 300 Euro pro Aktie. Unsere DZ-Bank hat das Votum von Verkaufen auf neutral bzw. auf Halten geändert. Kursziel hier 215 Euro, das ist leicht oberhalb dessen, wo wir aktuell notieren. Ja, und auch hier lautet das Votum, dass das Unternehmen die Post-Covid-Talsohle, wie gesagt, so langsam durchschritten haben sollte. Warten wir es ab, vielleicht gar nicht so ganz uninteressant. Aber René, gucken wir noch in die Region, bevor wir dann gleich auf, glaube ich, einen auch interessanten Ausblick nochmal gucken, weil passiert schon einiges in dieser Woche.
Genau, ich gucke nochmal ganz kurz in die Region, beziehungsweise ja irgendwo auch in jeden Haushalt der letzten Tage. Schauen einmal auf das vergangene Osterfest und dort mussten wir Verbraucher in Nordrhein-Westfalen tiefer in die Tasche greifen, besonders bei Schokolade und Zutaten fürs Ostergebäck. Also der ein oder andere wird es mitbekommen haben.
Verrückt übrigens.
Ja, ist Wahnsinn,
ne? Schoko-Osterhase gekostet hat. Ja. Wahnsinn.
Ich habe mal ein paar Prozentzahlen mitgebracht. Also Butter verteuerte sich um 23%, Vollmilch um 6%, Eier um 2,5%, Schokolade um 12,7% im Vergleich zum Vorjahr, während Pralinen sogar um 16% teurer wurden. Und das hatte schon auch zur Folge, dass weniger Schoko-Osterhasen produziert wurden, was dann dementsprechend auch mit dem starken Anstieg des Kakaopreises zusammenhängt. Neben den süßen Teilen, sage ich mal, wurde auch oder mussten auch Verbraucher für frischen Fisch teurer oder mehr bezahlen, während Kartoffeln und Möhren im Preis sanken. Also insgesamt, glaube ich, das, was du gerade sagtest, und das war auch so Gespräch innerhalb der Familie. Mein Gott, was muss man für einen Osterhasen mittlerweile hinlegen? Ja, ne?
Schon nicht ohne gewesen, genau.
Aber es hat, ich hatte es gerade schon mal irgendwo im Nebensatz erwähnt, auch mit dem gestiegenen Kakaopreis einfach auch zu tun. Ich habe mal eine Zahl rausgesucht von April 2024 bis April 2025, stieg der Kakaopreis auch um 20%. Ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Ungünstige Wetterbedingungen in wichtigen Anbauregionen wie Westafrika, steigende Produktionskosten. Das sind so schon auch Faktoren, die da nicht von der Hand zu weisen sind. Und von daher müssen diese Preise vielleicht oder werden sie dann auch an der Stelle einfach auch weitergegeben. Ne? Das vielleicht nochmal ganz kurz zu
Nachlese von Ostern.
Nachlese von Ostern, mal Blick in die Region. Ich glaube, wir haben es alle irgendwo mitbekommen, dass wir dafür einen Osterhasen mehr hinlegen durften und ich habe ihn trotzdem genascht. Ich hoffe, du auch, Christoph.
Ja, er hat auch geschmeckt sogar, genau. Ja, jetzt gucken wir nicht zurück, sondern nach vorne. Ja. Ich hatte es gerade schon gesagt, durchaus eine interessante Woche, auch wenn die wieder mal verkürzt ist, zumindest hier bei uns in Europa. Fangen wir mit den volkswirtschaftlichen Daten an und da haben wir am Mittwoch, glaube ich, ein paar Zahlen, die interessant werden könnten. Die PMIs sowohl für die Eurozone, für Deutschland als auch für die USA, also Einkaufsmanager-Indizes, werden veröffentlicht. Und das sind Zahlen, die geben halt einen frühen Einblick in den Zustand der Wirtschaft, noch bevor dann Daten wie BIP oder Arbeitslosenzahlen oder sowas veröffentlicht werden. Also da wird man, glaube ich, ganz, ganz genau hingucken.
Erwartungen sind jetzt auch nicht exorbitant hoch.
Nee, das ist eher alles auf Rezession getrimmt. Aber insofern umso interessanter, gerade hier zu gucken, wie tatsächlich. Und das werden wir am Donnerstag dann bei uns in Deutschland nochmal sehen, die aktuelle Geschäftslage aussieht. Am Donnerstag sehen wir nämlich dann hier in Deutschland die Zahlen zum IFO-Geschäftsklimaindex, eben zur aktuellen Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen unserer mittelständischen Unternehmen. Dann kommen am Donnerstagnachmittag noch die Auftragseingänge für die langlebigen Güter in den USA und am Freitag, wenn wir gerade schon über Verbraucher gesprochen haben, nochmal Zahlen zum Verbrauchervertrauen in den USA. Und da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, wie wichtig auch diese Zahlen sind.
Und mal schauen, inwieweit diese Bekanntgaben auch nur wieder Schall und Rauch sind, weil wir haben die Variable Trump halt auch noch. Ne?
Genau, und trotzdem wird das auch erste Bremsspuren wahrscheinlich hinterlassen, dass der amerikanische Verbraucher die Taschen auch eher zugenäht hat, weil er aktuell einfach extrem verunsichert ist. Und dann geht's richtig los mit der Berichtssaison. Wir starten heute schon mit Zahlen von Deutschlands wertvollstem Unternehmen, SAP. Dann kommt heute nachbörslich Tesla. Dann morgen am Mittwoch eine IBM, eine ServiceNow. Donnerstag ist dann bestimmt das Highlight. Da fängt nämlich dann die ganze Tech-Branche an, mit den großen Companies loszulegen. Eine Amazon, eine Alphabet, eine Intel, die allein am Donnerstag alle kommen. Und dann noch eine App wie aus dem Biotech-Bereich. Also da haben wir auf jeden Fall genug Stoff für die nächste Woche.
Die erste große, die haben wir jetzt heute mal ein bisschen geschlabbert, die war in der letzten Woche schon Netflix. Ne?
Genau, ich, auch mit guten Zahlen.
Sehr, sehr gute Zahlen. Ne?
Auch gegen den Trend positiv, dann auch von der Kursreaktion her. Deswegen, aber wie gesagt, die ganzen großen Tech-Giganten, Stichwort Magnificent Seven, da geht es dann tatsächlich in dieser Woche ab Donnerstag los.
Dann schauen wir mal, wie diese Woche
wird. Das soll es gewesen sein.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören, genau.
Genau. Weiterhin gerne abonnieren, weiterempfehlen, Feedback schreiben an podcast@forourprivatebanking.de und dann hören wir uns in der nächsten Woche in alter Frische. In dem Sinne,
danke
gute
und
Woche
tschüss.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.